bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme. Ja, ein anhäufendes Willkommen, liebe HörerInnen unseres Himmelblabla-Podcast, hier zur 12. Folge. Wir sammeln hier die Folgen in unserem Podcast-Fleißbildchen-Album. Es ist unglaublich. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt glücklicherweise mal wieder der ganz wunderbare Christian. Er ist nicht nur Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, freischaffender Copywriter und Autor, sondern auch Herrchen einer ganz besonderen und bezaubernden Hündin namens Penny Lane, mit der er ganz besondere Momente sammelt, wissen wir, nämlich wunderschöne Aussichten auf Landschaften und Natur beim Gassigehen. Ich wette ja, dass sich Herrn Topels Bücherregale bereits ächzend biegen, und zwar unter der Last seiner Büchersammlung. Stimmt's oder habe ich recht? Ich begrüße mit Ihnen unser literarisches Podcast-Eichhörnchen, Christian Topel.
Grüß dich. Grüßt euch.
Grüßt euch.
Die Wette gewinnst du halb-halb. Also ich besitze sehr, sehr, sehr viele Bücher, habe dann aber auch irgendwann einen Kindle bekommen. Und wenn man die jetzt auch noch aufs Regal stellte, dann wären das, also auf dem Kindle sind weit über 300 Bücher. Man möchte nicht ausreden, rechnen, was das an Geld ist.
Dass es das nicht schon zerrissen hat.
Zerlesen habe auf dieser Welt. Naja, aber bevor wir über meine Sammlungen und deine und Rechnungen dazu sprechen, möchte ich dich auch gerne begrüßen.
Hallo.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Freunde des gepflegten Handkantenschlags. Nicht von ungefähr beendet Netflix die Erfolgsserie Cobra Kai. Das wahre Karate Kid kommt nämlich aus Millis Bridge im County Rosenheim. Um sich beim Konzert des von uns beiden sehr verehrten Podcast-Kollegen Jan Böhmermann und seines brillanten Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld todesmutig in etwaige Moshpits stürzen zu können, und vielleicht auch ein wenig deshalb, weil sie niemals ein Ziel aus den Augen lässt, sobald sie sich festgebissen hat, erklomm die Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die aufopferungsvolle Katzenlady Katrin Faber, kürzlich die nächste Stufe auf ihrem Weg zur Karatemeisterin. Man munkelt, Chuck Norris habe bereits Bodyguards engagiert, denn Catherine Van Bruce trägt ab sofort den braunen Gürtel.
Ba-bam.
Um vor lauter Euphorie nicht alles kurz und klein zu hacken, was nicht bei drei auf einem Baum sitzt, übt sie sich aber auch in einer ganz neuen Form der Kontemplation im Tastatur-Yoga. Wahrscheinlich, um mir meine unerträgliche Langsamkeit des Autorenseins vor Augen zu führen, hat auch sie sich entschlossen, einen Roman zu schreiben.
Oh.
Liebe Katie, nur weil heute Valentinstag ist und bald der Frauenkampftag naht, fasse ich das nicht als Provokation auf. Stattdessen frage ich dich, wie kommst du voran? Um was geht's? Magst du mir und den Lauschenden da draußen schon etwas aus deiner Stoffsammlung verraten?
Ja, hallo erstmal. Danke für diese kurze Einleitung zu meiner aktuellen Tätigkeit oder meinen aktuellen Tätigkeiten. Danke, Christian, das waren sehr schöne Worte. Vorsicht vor meinem Handkantenschlag. Ja, ich verrate gerne, ich schreibe einen Fantasy-Roman.
Das ist überraschend.
Es ist überraschend, beziehungsweise die Idee und auch den Anfang trage ich schon seit 2017 mit mir herum. Da habe ich im August tatsächlich mal damit angefangen gehabt und einige Kapitel geschrieben. Und die habe ich mir jetzt nochmal vorgenommen und verbessert, vielleicht auch verschlimmbessert, verändert. Die Geschichte steht und jetzt muss es eigentlich nur noch raus aus meinem Kopf.
Ja. Du, aber tröste dich, 2017 ist also im Vergleich zu meinen Jahrzehnten gar nichts. Ja. Also da bist du noch ganz gut dabei.
Um was es genau geht, traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht so zu erzählen.
Ja. Nee, muss man auch nicht. Man will das ja auch ein bisschen bei sich haben und muss damit selber klarkommen. Aber wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Wie läuft's bei dir?
Ja, zurzeit ganz gut. Cool. Also, Gott, nach wie vor, fast jeden Morgen sitze ich da dran. An manchen Tagen geht's nicht so gut. Gestern ging's richtig geil voran. Das Schlimme ist, je besser es geht, das klingt komisch, desto weniger komme ich voran, weil sozusagen die Figuren einfach, die tun und machen und handeln und vielleicht muss ich irgendwann mal sagen, so stopp.
Jetzt reicht's einmal, Leute, jetzt müssen wir...
Atomkrieg aus.
Ja, aber klingt doch schön. Bei welchem Kapitel bist du? 1021 oder?
Also es gibt in dem Sinne nicht solche Kapitel, es gibt zwei, es gibt eine Rahmen- und eine Binnenhandlung und... Ich weiß, wie es ausgeht, aber bis ich dahin komme. Also ich habe jetzt schon weit über 100 Seiten benannt.
Wow.
Und ursprünglich dachte ich mal, es wären so 200. Jetzt, wenn das so weitergeht, dann wären es ein paar hundert mehr. Also ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll. Aber ist mir auch wurscht, das passt schon.
Ah, ich finde es super, es ist spannend.
Wie gesagt, es ist jetzt auch schon wurscht, weil... Also das sind inzwischen wirklich Jahrzehnte.
Ich habe letztens mal gegoogelt, wie viele Seiten braucht man eigentlich für einen Roman?
Da gibt es ja keine Regel. Sonst ist es halt eine Novelle, wenn du ein bisschen weniger hast.
Nee, ich glaube, es wird eher zu viel. Schauen wir mal. Mir geht's ähnlich wie dir.
Ja, dann können wir auf jeden Fall mal bald zusammen dann Lesungen veranstalten.
Die Figuren sammeln nämlich Erlebnisse.
Ach, spielst du etwa auf das Thema unserer heutigen Folge an?
Möglicherweise. Heute, wenn diese Folge erscheint, Christian, ist der 17.2., der 17. Februar. Wir nehmen heute am Valentinstag auf, wie du gerade auch ganz nett erwähnt hast. Das heißt, am Freitag vor Erscheinen. Ich glaube, so kurzfristig haben wir noch nie aufgenommen. Aber nur damit ihr es wisst, wenn ihr die Folge heute am 17.2. hört, ne, heute ist Tag des Milchkaffees in den USA. Und unser Herr Tobel, der hält schon immer schützend seine Hand vor das Mikrofon, wenn er an selbigem schlürft. Aber ich glaube, es ist einfach ein Kaffee ohne Milch, oder? Was hast du da?
Der ist ohne Milch, ja. Ich glaube, ich habe es ohne Milch bestellt.
Ohne Milch bestellt. Ja, bei uns geht's heute ums Sammeln.
Eine ganz famose Tätigkeit.
Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen?
Ja, das war wieder so ein Brainstorming und dann haben wir ja, wir können ja auch ein bisschen vorgreifen, wir sind ja die absolute Zeitreisende hier immer. Wir spielen ja schon lange mit dem Gedanken und es wird auch bald passieren, auch uns über Sport zu unterhalten.
Stimmt.
Und da werden wir dann einen hochkarätigen Gast haben, da kannst du dich mit dem dann im Handkantenschlag und Arm drücken und ich weiß nicht was messen.
Oh Gott, vielleicht könnte der Schiedsrichter für unsere Maskrugstemmaktion sein, die wir noch schuldig sind.
Das wird einfach nicht vergessen. Ja, der kann uns vor allem beibringen, wie wir 8 Stunden lang einen Maskrug halten. Aber dann hat das terminlich jetzt gerade nicht geklappt und dann werfen wir ja immer Worte hin und her und mich hat irgendwie, keine Ahnung warum, sammeln, fand ich irgendwie sexy. Nicht, dass ich irgendwie wahnsinnige Sammlungen jetzt daheim horte.
Sammelst du irgendwas?
Erfahrungen, gute und schlechte.
Welche überwiegen?
aber ansonsten jetzt physisch, wenn wir Bücher außen vor lassen,
und
nichts.
Socken?
Ja, das kann man ja nicht sammeln.
Das passiert so, gell?
Wir haben uns vorhin einen Transparenzsatz ein bisschen amüsiert, weil wir das vorher ganz kurz besprochen haben und ich dann gesagt habe, haha, ja doch, natürlich im Alter neigen Männer zu lustigen Socken und es stimmt bei mir tatsächlich.
Okay.
Ich bin ein großer Fan von der Marke namens, die fröhliche Socken machen und viele lustige Aufdrücke haben. Und da kaufe ich schon immer nach wie ein Wilder.
Finde ich gut. Ich mag diese Marke auch ganz gern, wenn Sie zuhören. Markenbeauftragte da draußen, gell? Hier kann man Werbung buchen. Aber nur. Das war jetzt ein frecher Einwurf. Also ich habe auch überlegt, was ich eigentlich sammle. Und ich sammle ganz viel unfreiwillig. Geht's dir da auch so?
Aber wir sprechen nicht von den Haustieren, die ihr immer unfreiwillig sammelt. unfreiwillig. Was sammelst du denn unfreiwillig? Schmutz im Treppenhaus?
Nee, also ich habe zum Beispiel ein Faible für Notizbücher. Und es gab eine Zeit, da konnte ich im Geschäft schwer an schönen Notizbüchern vorbeigehen. Und da habe ich dann schon einmal eine Seite vollgeschrieben oder so, aber dann ist das Buch ins Regal gewandert. Und nächstes Mal, wenn ich dann wieder ein schönes Notizbuch gesehen habe, habe ich mir gedacht, Das ist aber ein schönes Notizbuch. Mittlerweile habe ich echt so einen Stapel entweder gar nicht beschriebene oder nur so ganz teilweise beschriebene Notizbücher zu Hause.
Ach, das ist eine astreine Sammlung. Und vor allem auch die Motivation, weil du sie schön findest.
Ja, weil
das ist eine astreine Sammlung.
Ja, ich finde sie echt schön. Wenn man meinen Mann fragen würde, was ich sammle,
Schuhe.
Würde er sagen, Tee. Er hat letztens einem Kumpel erzählt und ich saß daneben, ist war eigentlich total frech, dass wir in unserer Küche ein Topfrondell haben und das ist eigentlich komplett voll mit Teepackungen. Und da war ich dann ganz erschüttert, als er das erzählt hat. Weil es ist nur halb voll mit Teepackungen.
Wow, auch noch Lügen. Michi, wie konntest du?
Naja, aber es stimmt schon. Also Tee hat eine ähnliche Anziehungskraft wie Notizbücher.
Yes, aber Gott sei Dank trinkst du nicht die Blätter der Notizbücher, sondern den Tee.
So weit, wenn es mal ist.
Es ist ja auch kein Sammeln, weil die wären ja auch hoffentlich wieder weniger, die Tees.
Ja, ich gebe mir echt Mühe.
Also ich weiß immer, wenn du zum Beispiel deine Schaumbäder nimmst, das lässt du uns ja immer auf Instagram, natürlich nur die Schaumbäder. Die braucht es jetzt überhaupt nicht, die lüstern immer da deswegen bloß. Da
geht aber folgen Sie uns gerne auf Instagram. Also mir und meinen Schaumbädern.
Für Badeschaumgeschichten. Da sieht man auch immer, dass du einen Tee dabei hast.
Echt?
Ich glaube schon des Öfteren. Vielleicht ist in der Tasse auch ein Bier, weiß ich.
In dem Stanley Cup lassen sich auch mal eine Flasche Bier verstecken tatsächlich. Ja doch, ich trinke schon viel Tee. Was sammle ich noch so? Bei mir ist es Geschirr. Also ich habe angefangen, Geschirr zu lieben, aber richtige Services sozusagen.
Nein, wirklich?
Mhm.
Ach, darum warst du so begeistert von meinem kleinen Keksteller.
So ist es rausgekommen jetzt. Genau, also das erste Geschirr-Set, beziehungsweise es ist halt so ein kleines Kaffee-Set, habe ich geerbt von meiner Großtante Agnes. Das ist Villeroy & Boch, Wilde Rose. Und das vergöttere ich. Und da schaue ich dann schon auch immer so auf Kleinanzeigen und so, ob es irgendwelche Teile gibt, die ich da wieder ergänzen kann.
Und holst du das dann zu besonderen Anlässen raus? Gibt es das dann nur Sonntagsgeschirr oder wird das gar nicht benutzt?
Ich versuche jeden Tag, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin oder so, aus einer anderen Tasse zu trinken wie am Tag vorher.
Ja gut, die wäre noch irgendwann schmutzig. Das würde ich auch so handhaben.
Na ja gut, gell? Schlaue Frau.
Ja. Nee. Also rein hygienisch, muss ich sagen, bist du am Ende dabei.
Du weißt, was ich meine. An das Motiv.
Okay.
Ja, spannend. Und mittlerweile habe ich dann noch das ein oder andere Erbstück auch dazu gekommen, tatsächlich.
Ja. Ist es dann so, dass irgendwann, das ist ja auch oft bei so Sammlern, dass dann blöderweise die Umgebung merkt, dass einem irgendwas gefällt und dann bekommt man halt zum Geburtstag plötzlich nur noch, dann wären es mir die Tassen oder man bekommt nur noch Giraffen oder keine Ahnung, so Zeug und dann wird es irgendwann blöd.
Also meine Mama hat mir zu dem Geschirr schon sehr viele Eierbecher dazu geschenkt.
Ja, ihr seid ja auch zu zweit da, einen unfassbaren Eierbecherbedarf.
Ja, ja, brutal. Also ich bin Besitzerin von mindestens 30 Eierbechern, glaube ich.
Jetzt Quatsch, echt.
Doch, unterschiedlichster Motive.
Ja, dann musst du mal eine Eierparty machen.
Machen wir mal zu Ostern.
Zu Ostern, schöne Eierparty, ja. Ohrscheiben spielen, ja. Eierlikör machen.
Aber da braucht, ja gut, da kann man den dann aus den Eierbechern trinken.
Ja, zum Beispiel. Das sind ja auch hervorragende Schnapsgläser.
Ja. Wenn ich so an früher denke, wenn wir gerade bei Eiern sind, lol, Vorsicht. Überleitung.
Oh Gott.
Ü-Eier.
Warte, müssen die Kinder weg? Achso, nein, ihr dürft bleiben.
Hast du auch Überraschungseierfiguren gesammelt?
Das tatsächlich, jetzt, wo du sagst, ja.
Wir sind ja also mit so kleinen Wagen in den Supermarkt gegangen, mit so Küchenwagen, und haben die schwersten Eier ermittelt, ja, und sind dann mit denen raus, weil da war dann meistens ein ganzes Teil.
Da waren die Figuren quasi drin.
Genau. Die Dinos und die Hippos und die Bärchen und die Katzen.
Ja, ich habe bei mir waren da ja noch Schlümpfe drin.
Schlümpfe, echt? Hat es mal Schlümpfe gegeben?
Schlümpfe gab es auch mal eine Überraschung.
Mhm. Ich erinnere mich, wie gesagt, nur an diese Dinos, an die Hippos, dann so Bärchen mit Oktoberfestkostümchen. Naja. Dann gab es wohl auch noch so ägyptische Katzen.
Ja, gibt's alles Mögliche schon. Aber tatsächlich, ja, ich fand aber auch, muss ich sagen, die Schokolade ganz schön geil.
Ja, ich muss sagen, die fand ich früher auch richtig gut.
Aber teilweise waren ja auch wirklich, vielleicht ist das auch immer noch so richtig geile Sachen zum Zusammenbauen drin. Aufziehautos, die so richtig,
ja, stimmt,
also wirklich abgefahrenes Zeug, ja, in dieser Größe, eigentlich toll. Ich glaube, muss man gleich wieder Überraschungs-App sagen.
Ja, aber es gab ja für dieses Ü-Ei-Thema, wenn man heute noch auf den Flohmarkt geht, dann kannst du das ja auch immer noch kaufen, was da früher drin war. Und am besten ist es, wenn du noch diesen, das gelbe Um-Ei, sagt man das?
Das ist der Dotter.
Genau, das Dotter vom Ü-Ei.
Ja, hast du das? Also ich habe das erst sehr spät begriffen, dass das der Dotter ist.
Naja, eigentlich ist es ja mehr ein Ei im Ei, oder?
Nee, aber der
Weil da ist ja dann noch was drin.
Ja.
Das Spielzeug ist, das ist philosophisch. Das, ja, sollten wir von anders besprechen.
Wie heißen diese russischen Puppen?
Matroschka. Wir können hier nur falsche Dinge sagen, glaube ich, ohne dass wir es recherchieren.
Das macht nichts, keiner prüft es nach. Gell?
Hervorragend.
Leute.
Genau, also Ü-Eier, heute noch ein Flohmarkt-Thema. Pokémon-Karten.
Boah, hör mir auf.
Brutal crazy. Ich finde meinen Ordner nicht mehr von früher tatsächlich. Den hat vielleicht.
Den wird der gestohlen haben für 80 Milliarden verkauft.
Vermutlich, ja. Also ich hatte so ein Bisasam, so ein glitzerndes. Nee, so ein Bisasam, Bisaflor, Bisaflor ist der dritte. Bisasam, Bisaknos, Bisaflor. So.
Du könntest jetzt irgendwelche Dinge sagen, ich würde sie glauben. Misamus, Misabes, Misabol.
Hallo, hallo, stopp, stopp, stopp.
Ach so, war,
ich bin
stimmt,
hier,
oder?
Ich bin Fan, klar. Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor.
Ja, habe ich doch genauso gesagt.
Ja. Bei dir hat es sich das eher angehört, noch was zum Essen.
Ja, ich bin noch im Unterbier, da nuschle ich noch etwas.
Mhm. Ein Schluck Kaffee für mich an der Stelle. Und was noch ganz spannend war, Diddlmaus. Kennst du auch, gell?
Ich Selbstverständlich.
Mein Diddle-Album hier dabei, es ist pink.
Die YouTuber sehen's.
Die YouTuber sehen's, genau. Also verfolgen sie uns auch aus diesem auf diesem YouTube. Wow, ich kann heute auch nicht so gut sprechen. Liegt daran, dass
auch?
Du nutschst auch, hast du gerade gesagt. Genau, also da gab's ganz fantastische Sachen. Da habe ich mal an einem Rundbrief sogar mitgemacht. Da musste man 7 Diddle-Postkarten an 7 unbekannte Menschen schicken und dann hat man immer eine zurückgekriegt. Halleluja, das waren noch Zeiten.
Hat man.
Also ich in Hochzeiten kamen ständig irgendwelche Postkarten von fremden Personen bei uns zu Hause an. Das war fantastisch. Meine Eltern haben sich's wahrscheinlich auch gedacht.
Ja, fantastisch haben sie sich gedacht.
Aber schau, da gab's so kleine Post-its und da habe ich jetzt da zum Beispiel auf diese Folien draufgeschrieben, wie viele ich davon habe, damit, wenn ich dann in ein Tauschverfahren gehe, ich auch sehe, ob ich das hergeben kann oder nicht.
Du warst damals schon, wenn du was machst, akkurat, einfach akkurat.
Dann von den Diddlmäusen, die ich hatte, diese Verkaufswapperl, gell, dann so kleine Dascherl hat man da sammeln können und dann... Das ist, glaube ich, DIN A6, dann DIN A5, dann...
Du hast es auch noch größer geordnet.
Ja, natürlich. Und dann gab es auch noch Briefpapier, also ich war voll into Diddle.
Und hast du auch Diddle-Stoffmäuse?
Ja, habe ich auch.
Kuscheltiere und Gedöns gehabt?
Eine habe ich zum Beispiel bekommen, weil ich den Zahnarzt nicht gebissen habe. Oh, Ende.
Du hast noch kein Karate können.
Ende der Geschichte. Meine Mama musste mich immer bestechen, dass ich zum Zahnarzt gehe.
Ja. Da
dann
geht
hat
man
sie
ja
gesagt,
nicht gern hin.
Diesmal beißt du ihn nicht, dann kriegst du eine Diddlmaus. So war der Deal.
Aber hat der Zahnarzt nicht, hat der Zahnarzt, hat die Mama dir die Diddlmaus dann besorgt oder hat der Zahnarzt
was
gehabt? Bei meinem Zahnarzt früher, der hat irgend so ein Töpfchen auch rumstehen gehabt und da durfte man sich als Kind dann was nehmen. Zum Beispiel so Dinger mit so einem Seilzug,
oder,
so Fliegeteil.
Ja. Oder einen gescheiten Zuckerlutscher,
ja,
damit man ja wieder
Beruf
kommt.
Ja, genau.
Ja. Hast du als Kind sonst irgendwas gesammelt?
Ja, ja. Matchbox-Autos.
Ah, geil. Cool.
Boah, hab ich viele Matchbox-Autos gehabt.
Wo sind die heute?
Tja, wahrscheinlich bei irgendwem, der sich ganz schön drüber freut. Also das war eine richtige Kiste voll. Das waren sau viele. Also das waren...
Aber du hast schon auch damit gespielt. Du hast die jetzt original verpackt irgendwo.
Nee, ich habe damit gespielt. Wahrscheinlich ist das ein Sakrileg. Also das waren ja auch richtig tolle, schöne, schöne Fahrzeuge. Und da habe ich im... Ich habe von meiner Taufpatin so einen selbstgeknüpften Teppich, da war ein Fogi drauf und was ist da noch drauf, den habe ich noch irgendwo, noch irgendein Tierchen, den hat sie selbst geknüpft, so ein runder Teppich und der lag, habe ich dann in die Mitte des Zimmers gelegt und um den Teppich herum sind dann Verfolgungsjagden, spektakuläre Verfolgungsjagden haben da stattgefunden,
ja,
mit diversen Matchbox-Autos.
Cool, es gibt ja auch diesen Teppich mit Straßen drauf und so.
Ja, das ist ja...
Ist blöd.
Das ist nur so eingefahren.
Ach so. Lieber über Stock
so
und Stein.
Frei.
Ich verstehe. Offroad.
Ja, so heute SUVs quasi habe ich bei Matchbox schon
damals
die Funktion geahnt.
Verstehe. Ja, ja, ja.
Ja, wo sind die? Die wäre ich irgendwann, befürchte ich, anstatt sie arschteuer zu verkaufen, eher verschenkt und weggeschmissen haben. Ja. Man zieht ja dann irgendwann um und dann zieht das Zeug von Keller zu Keller, bis man sich irgendwann denkt, jetzt mal ehrlich, ist ja auch Schmarrn. Dann ist es weg. Irgendwann zollt man es dann.
Also ich bin definitiv eine Sammlerin. Ich mag das total gern. Und wenn ich mich mal auf irgendwas eingeschossen habe, dann kenne ich da manchmal auch kein Halten mehr.
Das kann auch irgendwann ein bisschen ausufern, gell? Aber ist es dann, was daran befriedigt dich? Tust du es aus, also bei den Notizbüchern war es, weil du sie schön findest. Hast noch irgendwas, was das mit dir macht? Also es ist jetzt nicht zur Wertsteigerung. Also es gibt ja auch, dass Leute sagen, ich sammle jetzt Kunst. Und zwar nicht, weil ich Kunst besonders schön finde, sondern weil die im besten Fall irgendwann mal so unfassbar viel wert ist, dass ich zu Sotheby's gehen kann und die besorgen mir dann 1 Million Euro für mein Gemälde.
Also ich komme aus einem Haushalt, nein, sagen wir nicht Haushalt, weil ich habe nicht bei meinen Großeltern gelebt, aber ich komme aus einer Familie. Meine Großeltern waren leidenschaftliche Kunst- und Kunstgegenstände-Sammler. Und als meine Großeltern verstorben sind, beide tatsächlich gleichzeitig an einem Wochenende, und wir dann begannen, das Haus und die Wohnung auszuräumen, sind unfassbar krasse Kuriositäten aufgetaucht von Dingen, wo wir nie gedacht hätten, dass die in diesem Haus sich befinden. Ja. Ja. Zum Beispiel war da ein Narwalzahn dabei.
Ach cool.
Also eine ganz crazy Situation. Du kommst da in das Schlafzimmer von deinen Großeltern rein und dann liegt da ein Narwalzahn neben afrikanischen Giftpfeilen, wo noch ein Zettel dran hängt.
Jetzt habe ich mir an der Spitze geschnitten.
Nicht oben anfassen.
Ach krass.
Und so, also wir hatten da dann auch echt Kunsthändler da, die das dann durchforstet haben und dann auch entsprechend Dinge mitgenommen haben. Und mich faszinieren aber total zum Beispiel auch alte Gemälde. Ich bin da auch auf Gemälde zum Beispiel, die einen maritimen Touch haben oder so, finde ich total toll. Oder auch so Blumen, Stillleben, finde ich total faszinierend. Ist alles, was mir total gefällt. Und wenn ich richtig viel Geld hätte, dann würde ich da wahnsinnig viel anhäufen, glaube ich.
Du, ich kann dir ein Gemälde vermachen.
Gut.
Das kannst du wirklich zum Schnäppchenpreis haben. Das wäre beinahe der Beginn einer weltberühmten Gemäldesammlung geworden.
Hast du das selber gemalt?
Na, noch blöder. Klingelt hat's daheim.
Ist das geil.
Und ich mache die Tür auf und dann steht so eine hübsche junge Dame vor mir. Also ich war, was weiß ich, war ich noch an der Schule, ich glaube schon. Ich war noch etwas bedröselt vielleicht vom Feiern, so Kollegstufenalter, und es klingelt und dann steht die da draußen und hat ein Bild in der Hand. Und erzählt, ja, sie ist Kunststudentin aus Frankreich.
Hat sie natürlich ohne
Akzent. Ohne Akzent natürlich. So. Also auf jeden Fall eine Kunststudentin aus Frankreich.
Ich bin
aus Paris, bin ich hier extra bei dir vorbeigekommen mit meinen Gemälde. Und hat da so Leinwände dabei gehabt. Es war nicht nur eins, sie hat so 3, 4 so Leinwände dabei gehabt.
Oh Gott.
So
eine,
das. Und um sich ihr Studium zu finanzieren, würde sie jetzt da Bilder verkaufen, klimper, klimper. Und ja, das hat mich, also ich habe dann das Bild natürlich untersucht mit meinem Kennerblick.
Hast die Lupe rausgeholt und hast
und
gesagt,
habe da sofort gesehen, die wird mal wirklich für Furore sorgen in der Kunstwerk. Außerdem schaut sie echt gut aus. Und habe ihr dann das Gemälde abgekauft und aus der Also ich glaube,
was haben wir gezahlt?
Na, ich glaube, es war schon jetzt nicht so günstig. Also
20 Euro?
Na, mehr.
300 Euro?
Ein bisschen weniger.
150?
200 Mark, glaube ich, waren es.
Krass.
Und
die hat sich ins Fäustchen gelacht.
Aber das habe ich dann auch rahmen lassen in Rosenheim bei so einem wirklich mit einem schönen Rahmen, und ist halt so eine Elysée, so eine französische, keine Ahnung, vielleicht kennt man sie auch, ich glaube nicht. Schon dick mit Öl. Also das habe ich dann gehabt, das Bild.
Cool.
Habe es, glaube ich, nie aufgehängt.
Ja?
Aber ich besitze es noch.
Geil.
Also vielleicht sollte ich ja mal recherchieren, vielleicht ist die ja wirklich.
Ja? Ein ganz guter Tipp ist das Google Lens. Mal ein Foto machen und Rückwärtssuche machen.
Sollte ich mal machen.
Ja, mach das.
Wer weiß, was da für ein Schatz bei mir im
Vielleicht.
Keller vermutet.
Oder wir kratzen das Öl mal runter und schauen, was drunter ist.
So was ist mir übrigens öfter passiert, dass ich
Impuls, das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen.
Impulskäufe gemacht
bei den französischen
Kunststücken. Viel Geld, lauter Blödsinn. Ich bin auch mal in Rosenheim über die Somme, hieß sie damals noch, die so eine Messe.
Aha.
Eigentlich eine wirklich eine, also liebe Leute, richtige eine richtige Schmarrnmesse. Und in der Inntalhalle war unter anderem auch ein Weinhändler. Wieder lustig da durchgegangen und dann hat mich der Weinhändler zu sich gerufen und gemeint, junger Mann.
Es steht Opfer auf ihrer Stirn.
Ja, genau. Du siehst aus, als würdest du dich mit Wein auskennen. Und ich sage, ja, freilich. Ja, hier, probier doch mal. Hm, ja, lecker.
Schmeckt wie ein Rotwein.
Der schmeckt ja toll. Ja, schau, dann kannst du noch einen probieren. Und dann habe ich da mit dem Fach gesimpelt ein paar Gläser gratis Wein. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ja, ob ich jetzt nicht auch mal ein paar Kisten kaufen will.
Und?
Ja, habe ich wollen dann. Ich mit 250 Öcken irgendwie so drei Kisten Wein bestellt, die kamen dann zu Hause
an. Hast du die wenigstens getrunken?
Ja, die haben wir dann, oh Gott, das ist ja, inzwischen kann man sie erzählen. Also ich glaube, die Flasche hat 12, waren es jetzt Mark oder Euro, Mark, keine Ahnung, gekostet. Und ich meine, wir waren ja alles andere als junge als Zivildienstleister. Da bist du jetzt in Wirklichkeit nicht so der Connoisseur.
Und Kunstsammler.
Und deswegen haben wir dann immer zum Vorglühen halt einfach diesen Wein getrunken.
Geil.
Der musste ja weg.
Ja, klar. Und also dann ein roter oder weißer?
So ein roter.
Mit Cola gescheit.
Bisschen lieblich.
So.
Ja, wenn es schnell gehen musste, auch mal mit Cola und danach ins Enchilada.
Geil.
Also.
Ja, klingt nach einem Plan. Ja. Soll mal los.
Das ist übrigens heute nicht mehr so. Ihr braucht jetzt nicht euren Krempel ins Auto schmeißen, bei mir zu Hause vorfahren und mir euren Scheiß verkaufen. Gell? Die Zeiten sind vorbei.
Also ich würde es mal probieren.
Psst.
Ja. Also, spannend. Ja? Was gibt's noch so zum Sammeln, wenn wir beim Sammeln kurz wieder bleiben? Kennst du zum Beispiel in der Apotheke gibt's das oder auch an der Tankstelle kann man Punkte sammeln. Das sind so manchmal sonst Klebepunkte. Dann gibt's natürlich verschiedene große Anbieter von digitalen Punkten, die man so sammeln kann. Das fällt ja auch in die Kategorie Sammeln, gell?
Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis. Kann ich, glaube ich, aus dem Himmelblau-Magazin Nähkästchen plaudern, wenn ich sage, dass unser Geschäftsführer ist der, glaube ich, der weltbeste Payback-Punktesammler. Wir glauben ja alle, Mist, der hört jetzt zu, wir glauben ja alle, dass sämtliche Besitztümer der Familie einfach aus Payback-Punkten, das Haus, das Auto.
Bei mir sind es eher Küchengegenstände.
Ich glaube, alles hat der einfach.
Ich bin da auch gut. Payback. Ich sammle das ganze Jahr und dann kaufe ich einmal kurz vor Weihnachten einen riesigen Einkaufswagen voll mit Gütern. Ich finde es, also ich tappe auch in diese Sammelfalle vermutlich, tausche meine wertvollen Kunden- und Kundinnendaten gegen blaue Punkte. Und ich finde es eigentlich ein ganz, ganz nettes Konzept. Aber in kleinen gibt es ja auch bei kleinen, zum Beispiel beim Dönermann oder so. Gibt's, ja, oder beim Dönerverkaufsladen, eine Stempelkarte, 10. Döner frei oder 11. nach 10-mal Döner essen. Und so, bist du da empfänglich?
Nein. Schwierig, weil ich als Vegetarier selten Döner esse.
Ich auch nicht.
Aber ich habe mal eine Zeit lang habe ich das mit To-Go-Kaffee geschafft und dann habe ich im Geldbeutel diese 1 Milliarde von diesen blöden Fitzelchen gehabt, von unterschiedlichsten Bäckern. Nie einen eingelöst, das löst man ja dann auch nie ein.
Nee.
Sondern denkt sich dann irgendwann, jetzt ist der Geldbeutel schon ganz schön dick, ich sitze so schräg.
Ja.
Und so eins trägt in der hinten in der Arschtasche.
Also, ich kann dir sagen, ich glaube, es ist einer der Sätze, den ich in meinem Leben schon am häufigsten gesagt habe, ist, sammelt sie die Punkte. Weißt du warum? Ich habe jahrelang an einer Tankstelle gearbeitet und da hatten wir auch dieses Punktesystem. Und die waren auf so einer fetten Rolle, die man dann so abreißen musste, je nachdem, ich glaube, 10 Euro Verkaufswert waren ein Punkt. Und ich habe da, ja, ich glaube, 5 oder 6 Jahre nebenbei gearbeitet. Und diesen Satz, den habe ich jeden Tag in meiner 8-Stunden-Schicht wahrscheinlich 160 Mal gesagt.
Oh ja.
Na, bleib's mal weg mit den Punkten. Entschuldigung. Ja, sammeln macht Spaß. Aktuell sammle ich Geschichten. Ich höre super viele Hörbücher, ich lese gerade ganz viel auch. Und das ist tatsächlich auch irgendwie was Cooles.
Das ist super.
Die sammle ich in mir. Aber sonst, wenn man mal so schaut, was es so für Objekte gibt, die man so sammeln kann, Briefmarken, Münzen, bei Kunst war man gerade.
Ja, Männer sammeln immer Briefmarken, damit man dann die Briefmarkensammlung zeigen kann.
Also, ich dachte, das wären Züge. Kunst, Bücher, Schallplatten. Ja. Haben Sie Schallplatten daheim, Herr Topel?
Ich befürchte, dass auch die auf ominösen Wegen verschwunden sind.
Und digitalisiert.
Ich habe sogar die von meinem Papa geerbt gehabt.
Aha, krass.
Also ich hätte theoretisch, ich habe irgendwann in einer der früheren Folgen mal einen Song von einem Rolling Stones Album mit dem Reißverschluss auf die Liste. Und da hätte ich theoretisch das Album mit dem Reißverschluss als, hätte ich besessen. Ich befürchte, ich besitze es nicht mehr.
Schwierig. Comics?
Gelesen wie bekloppt, aber würde ich nicht sagen gesammelt.
Dann Spielzeug war mal gerade, du hast Modellautos gesagt, da gibt es aber auch sowas wie Actionfiguren. Manche Leute sammeln Puppen, oft so eher aus nostalgischen Gründen.
Ja? Masters of the Universe.
Okay, haben wir dich ertappt, hast die noch?
Na, die habe ich leider auch nicht mehr. Also, schade, weil jetzt kommt bald, glaube ich, eine neue Realverfilmung auf den Markt. Da sind die bestimmt wieder viel wert.
Das glaube ich auch.
Und ich habe aber bei uns in der Straße hat ein Mädchen gewohnt und ich habe mit Masters gespielt und die war ein bisschen jünger, aber man hat ja in dem Alter trotzdem so amoröse Zuneigungen. Und dann hat die mir mal ihre Barbie-Puppe geschenkt.
Geschenkt?
Die hat es mir geschenkt als Krass. Zeichen der Zuneigung. Und dann hat der He-Man und die Barbie, die haben bei mir beim Spielen immer so ein bisschen anbandelt.
Süß. Finde ich gut. Da war der Ken bestimmt eifersüchtig.
Das weiß ich nicht, den habe ich ja nicht gehabt.
Ach so. Na gut.
War es mir wurscht und dem He-Man auch.
Eieiei. Wein haben wir auch schon gehabt, sammeln manche Leute. Eher hochwertiger Natur dann vermutlich. Und
hey,
als Wertanlage. Ja, genau. 12 Mark pro Wein. Naja, gibt es glaube ich auch krassere. Und lustiges Wort finde ich auch, Sportmemorabilien. Ist das richtig?
Das ist hervorragend. Ich hätte es nicht schöner sagen können, nämlich gar nicht.
Also Trikots, Autogramme, jetzt nicht nur von Sportlern tatsächlich Autogramme, sondern wahrscheinlich auch von Stars, andere Stars und andere Gegenstände, zum Beispiel irgendwelche, was weiß ich, was da gibt.
Ja. Du kannst im Grunde alles sammeln. Ich habe ja später Cliffhanger-Dings, nee, wie nennt man es, in unserem, ich werde später ein paar kuriose Sammlungen zum Besten geben, die ich gefunden habe.
Da bin ich gespannt.
Und die mich sehr amüsiert haben.
Was nicht ganz so cool ist, sammeln kann auch ganz schön stressig werden und vielleicht auch nicht so gut sein. Also es gibt ja auch sowas wie einen Sammelzwang, Sammelsucht und sammeln täuscht vielleicht auch manchmal so ein bisschen Gefühl von Sicherheit und Kontrolle vor und hängt auch stark mit so einer übergroßen Angst vom Loslassen zusammen. Ja? Also ich kann schon mal sagen, das hast du anscheinend nicht, weil du hast dich ja von deinen Sammlungen getrennt. Ich habe es jetzt bei mir noch nicht so hinterfragt, aber mein Geschirr und so, das würde ich jetzt gerade nicht hergeben. Aber das,
ja, und das ist ja auch im Moment
so
noch
emotionalen Wert. Ja. Ja.
Aber es gibt tatsächlich auch, weil du sagst Zwang und du hast es jetzt natürlich so als in Richtung Messi, es gibt natürlich auch einen echt nervtötenden Sammelzwang. Zum Beispiel kenne ich den und jetzt bin ich ja selbstständig und dann muss ich 10 Jahre lang meine verfluchten Rechnungen und den ganzen Scheiß aufheben, damit das Finanzamt, falls es mal in 9 Jahren auf die Idee kommt, zu gucken, ob ich vor 10 Jahren meine Rechnungen richtig stelle, muss ich den ganzen Krempel in 84 Milliarden Ordnern physisch daheim rumstehen haben. Und es gibt ja, also ich mal wieder über Behörden lästern hier. Also sowas Depperts, das ist echt unerträglich
dumm. Eigentlich, ich glaube, dass jetzt die E-Rechnung eingeführt wurde.
Ja, genau, und jetzt macht man
Anfang des Jahres
auf Teufel komm raus in die andere Richtung betrieben.
Jetzt digitalisiert, jetzt musst du wahrscheinlich deine Ordner, deine 10 Jahre digitalisieren.
Eins gehen.
Ja, okay.
Und das ist nervig. Und das, dann habe ich, jetzt bin ich noch, ich meine, heute muss ich mal wieder mehr andern. Zu einem Schwank mehr andern. Ja. Und dann habe ich also diese Rechnungen da schon immer gehabt, gell? Und alle möglichen Zeugs. Und dann hat man irgendwann, ist man so hart angepisst von dieser Bürokratie. Angepiept von dieser Bürokratie, dass man einfach nur irgendwo immer nur Berge macht. Mhm. Und man muss das ja unterschiedlich ordnen. Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Bescheide, whatever. Irgendwann denkst du dir, ihr könnt mich mal. Und das habe ich sehr lange, haben die mich gekonnt, bis ich irgendwann gemerkt habe, scheiße. Nee, dann kam tatsächlich von der Künstlersozialkasse mal eine Prüfung, sodass ich irgendwie das Zeug mir doch gedacht habe, das muss ich mal ordnen. Und da habe ich mir dann, sei gegrüßt, professionelle Hilfe holen.
Ach, krass.
Geholt. Und die ist dann mit mir wirklich 10 Jahre Dokumente durchgegangen, sind wir das durchgeackert und haben mir da eine Struktur gegeben. Und das ist krass. Also sowas kann ich aber wirklich nur auch empfehlen. Hat mir sehr geholfen, hat cool. Da super Ordnung reingebracht und war doch fast ein
Jahr lang. Das erinnert mich, dass ich auch demnächst mal wieder so Steuergramm machen darf. Aber hey, gehen wir doch zu was Positivem über und öffnen unsere erste Rubrik für diese Folge, und zwar die Supersach.
Die Supersach!
Wer möchte denn starten heute mit der Supersach?
Immer die, die fragt.
Sehr cool. Ich habe mal wieder das Internet durchforstet. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich finde die coolsten Geschichten. Christian, an was denkst du, wenn du an Jäger und Sammler denkst?
An Neandertaler.
Mhm. Und wer ist da vermeintlich der Jäger und wer der Sammler?
Patriarchaten würden sagen, die Männer haben gejagt, die Frauen haben gesammelt.
Mhm. Ich bin auf einen Beitrag gestoßen in der National Geographic. Der wurde geschrieben von Lisa Lamm und veröffentlicht am 11. Juli 2023, also relativ aktuell. Und der Titel ist Frauen bei der Jagd, Geschlechtermythos endgültig widerlegt.
Hurra!
Und es geht darum, ganz wie du es gesagt hast, ja, wir denken bei Jäger und Sammler erstmal an die Steinzeit irgendwie und haben vor uns ein ganz klares Bild, und zwar Männer ziehen mit ihren Speeren los, jagen die Mammuts, bringen das Fleisch nach Hause, grillen, und die Frauen, die gehen ein bisschen Beeren sammeln und kümmern sich um die Kinder.
Fegen die Höhle.
Fegen die Höhle, genau, machen den Abwasch, wie auch immer. Und dieses Bild wurde auch jahrelang in Filmen, in Schulbüchern, sogar von Wissenschaftlern, in Ausstellungen und so weiter genauso vermittelt. Und das ist super spannend, weil es stimmt einfach nicht. Neue Forschungen zeigen, dass Frauen nicht nur passive Sammlerinnen waren, sondern aktiv an der Jagd teilgenommen haben. Und das nicht nur vereinzelt, sondern wirklich auch im großen Stil. Es gibt archäologische Funde, die sehr eindrucksvoll sind, zum Beispiel ein Fund aus Südamerika in 9000 Jahre alten Gräbern wurden Frauen mit Jagdwerkzeugen bestattet. Ja, ein klares Zeichen, dass die nicht zufällig irgendwie bei der Jagd dabei waren, sondern als vollwertige Jägerinnen galten. Und daraufhin haben sich die ForscherInnen die Frage gestellt, war das jetzt eine Ausnahme oder war das vielleicht eine Regel? Und haben ganz viele Daten ausgewertet und herausgefunden, dass Frauen in prähistorischen Jäger-Sammlergesellschaften bis zu 50% der Großwildjäger ausgemacht haben. Das bedeutet, dass ungefähr jede dritte Frau und sogar jede zweite Jägerin, jede dritte oder sogar jede zweite Frau, so muss ich sagen, eine Jägerin war.
Mhm.
Eine Frau. Ja? Frauen jagen auch heute noch. Also nicht nur in der Vergangenheit war das so, sondern eine Studie hat sich 69 moderne Jäger-Sammlergesellschaften aus den letzten 200 Jahren angeschaut. Und das Ergebnis war, dass in 80% dieser Gruppen Frauen aktiv auf die Jagd gehen. Und nicht nur das, in Gesellschaften, in denen Jagd die Hauptnahrungsquelle sind, sind Frauen sogar zu 100% beteiligt. Super spannend, ja. Frauen jagen auch mit einer enormen Vielfalt an Techniken, wurde dabei rausgefunden. Und zwar benutzen sie auch Messer, Pfeil und Bogen und so weiter, aber nutzen auch eine Mischung daraus, könnte man sagen. Viele in Südostasien, die Akha zum Beispiel, jagen mit Speeren, mit Macheten, mit Netzen und sind sehr anpassungsfähig und strategisch und oft flexibler als Männer in ihren Jagdtechniken. Und dann noch ein wichtiger Aspekt, Mutter sein und jagen ist kein Widerspruch. Das ist nämlich auch so ein weiteres Klischee, das von dieser Studie widerlegt wurde. Frauen können nicht nur jagen, oder das Klischee heißt, Frauen können nicht jagen, weil sie sich ja um die Kinder kümmern müssen und die Höhle fegen. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. Aktuell, also wenn wir wieder in der Gegenwart sind, in der Hälfte der untersuchten Gruppen jagen Frauen sogar mit ihren Kindern. Manche nehmen sie in Tragetüchern mit, andere lassen sie in der Nähe spielen, wenn sie selbst mit Speer und Pfeil und Bogen unterwegs sind. Ja. Warum ist das jetzt so wichtig? Diese Forschungsergebnisse zeigen uns was super Grundlegendes, ja? Das Bild der strikten Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen in der Urzeit ist absolut ein Konstrukt, ein Mythos. Und das Spannende daran ist, dass diese falsche Vorstellung nicht nur unsere Sicht auf die Vergangenheit verzerrt, sondern auch, wie wir heute über Geschlechterrollen denken. Frauen haben gejagt und sie jagen immer noch und sie waren schon immer ein aktiver Teil der Versorgung und des Überlebens. Und es wird Zeit, dass wir dieses alte Narrativ hinter uns lassen und ein neues, realistischeres Bild zeichnen.
Sehr gut.
Bam.
Ja, jetzt müssen wir schon irgendeinen Tusch einspielen. Ja, und das hat, ihr wisst alle, Transferdenken, ihr seid des Transferdenkens mächtig. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Jagd, sondern da geht es auch um den ganzen Aufbau unserer Gesellschaft.
Voll.
Also das hat auch mit Macht zu tun und natürlich erzählen wir Männer gerne, dass die Frauen dies und jenes nicht können, damit wir hier die Kontrolle und die Macht behalten. Und deswegen kann natürlich eine Frau, die schwanger ist und ein Kind gekriegt hat, auf gar keinen Fall arbeiten und deswegen muss die auch weniger verdienen und bla 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 bla. Der ganze Scheiß, den kennt man. Und ihr wisst aber auch, von wem sowas meistens kommt. Bald stehen Wahlen an.
Yay!
Ich bringe dir auch eine schöne super Sache mit.
Cool.
Da geht's auch um Sammeln und auf den ersten Blick um etwas sehr Trauriges und auf den zweiten Blick aber auch auf etwas, was uns Hoffnung machen kann. Und zwar geht's um das Thema Müll. Da knackst gleich mein Hals. Schmeißen Sie mich zu selbigen. Plastikmüll gibt's überall.
Ja, ekelhaft.
In den entlegensten Winkeln der Erde. Mhm. Also 2019 ist der US-Amerikaner Victor Vescovo mit seinem U-Boot in das fast 11 Meter Kilo tiefe Challenger tief im Marianengraben getaucht. Und was hat er dort entdeckt? Also es ist der tiefste Punkt, den wir auf diesem Planeten erreichen können. Mhm. Drei unbekannte Krebstiere und eine Plastiktüte.
Cool.
Auf dem Mount Everest, in der Arktis, im Trinkwasser, in unserem Blut, überall ist Plaktis, ist Plastik. Überall ist Wurf. Auf meiner Zunge, in meinem Gehirn, ihr hört es. Aber das ist ebenfalls was Schönes. Es gibt auch Hoffnung, nämlich dass weltweit Wissenschaftlerinnen und Unternehmen auch Ideen entwickeln, wie man dieses verdammte Plastik wieder aus der Natur holen kann. Und da habe ich mal ein paar gefunden. Zum Beispiel The Ocean Cleanup ist so eine Non-NGO. Und die setzt unbemannte solarbetriebene Katamarane ein. Die treiben dann in stark verschmutzten Flüssen und können das Plastik aus dem Wasser fischen.
Cool.
Bis zu 50 Kubikmeter Müll kann so ein Ding aufnehmen, bevor es entleert werden muss. Und die sind inzwischen Malaysia, Indonesien, Vietnam, Dominikanische Republik, Jamaika, Guatemala und seit neuestem auch in den USA im Einsatz. Mhm. Und 1600 Tonnen Plastik wurden so bereits aus der Natur entnommen und die kannst du dann wieder dem Recycling zuführen. Mhm. Oder es gibt ein Seabin Project. Die haben schwimmende Mülleimer entwickelt, die Plastik aus Hafenbecken und aus Marinas saugen.
Cool.
Das ist dann so eine strombetriebene Pumpe, die zieht schwimmenden Müll in so ein Netz und das geht so bis zu 20 Liter pro Seabin. Die Technik ist inzwischen in 53 Ländern im Einsatz, auch in deutschen Häfen. Auch ganz geil.
Mega.
Und dann gibt's ja auch zum Beispiel diesen Great Pacific Garbage Patch, also dieser Müllstrudel, dieser kontinentgroße Müllstrudel mehr. Eigentlich gibt's fünf, aber das ist der bekannteste. Dieses Ding, also ein Strudel aus Müll, ist fünfmal so groß wie Deutschland.
Das ist so krass.
Das ist so heftig. Und jetzt gibt's aber das Ocean Cleanup, das fischt mit einem 1,6 Kilometer langen Netz Plastik aus dieser Strömung. Das wird dann in so eine Auffangkammer, wird das Plastik rein und dann an Bord geholt und dann kannst du es halt wieder versuchen zu recyceln. Mhm. Also diese Größen, die sind irrsinnig, gell? Der Mensch ist so dumm.
Unglaublich.
Und dann haben wir natürlich das große Thema des Mikroplastiks. Da hat kürzlich ein Ire ein Verfahren entwickelt, bei dem man mit so einem bestimmten Pulver Mikroplastik anziehen und verklumpen lassen kann. Und mit einem Magneten kann man das dann aus dem Wasser ziehen. Das funktioniert so in bis zu 88% der Fällen. Und der arbeitet gerade daran, dass das marktreif wird. Also
krass.
Es gibt auch Menschen, die haben schlaue Ideen. Die schlauste wäre, wir würden vielleicht ein bisschen weniger Müll produzieren.
Ja, mega, super Sache. 4 Stück sogar. Also, hallo?
Habe ich gesammelt.
Hast du gesammelt.
Die Supersach.
Okay. Wollen wir denn anschließen und gleich mal in unser Schmankerl starten?
Das können wir gerne tun. Ihr merkt, wir sind heute etwas schnell unterwegs.
Ich möchte unbedingt diese Kuriositäten von dir hören, Herr Topel. Also,
Schmankerl der Folge.
Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Fallenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut.
Darf ich anfangen?
Leg los.
Ich habe dir mal ein paar kuriose Sammlungen aus aller Welt zusammengetragen, die ich ziemlich lustig finde.
Ich bin so gespannt.
Die erste, da hat man eigentlich auch schon mal davon gehört, aber ich finde sie einfach so sensationell, weil das Phänomen an sich ich auch kenne. Und zwar das Phänomen des, wenn man ein T-Shirt den ganzen Tag getragen hat.
Oh Gott, was kommt jetzt? Das,
dann am Abend manchmal so einen kleinen Fussel im Bauchnabel hat.
Ja.
Kennst du?
Also nicht von mir.
Aber der Michi?
Weil ich trage ein Bauchnabelpiercing, da hat nicht mehr viel Platz.
Da hängen dafür noch andere Dinge. Nein, aber das gibt's. Und das hat auch an sich der australische Bibliothekar Graham Baker bemerkt.
An sich hat sich eines, gedacht, wo kommt denn das her?
Er hat sich eines Tages gedacht, hey, die Dinger sammle ich jetzt.
Wow. In einem Album, oder?
Nein, die hat er in so Einmachgläser gesammelt.
Oh.
Und hat im Jahr 2010 ist er mit 22 Gramm Bauchnabelfusseln ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Und ich sag dir gleich, 22 Gramm Bauchnabelfusseln sind ein paar Einmachgläser voll.
Oh Gott. Mein Herz stolpert ein bisschen.
Vor Freude, hoffe ich.
Das ist echt kurios. Wo soll das noch hingehen?
Ja, also ich mache sie jetzt nicht nach. Ich dusche dann lieber.
Mhm.
Aber warte, es geht noch weiter.
Zum Glück.
Wir reisen hinüber zu einem Mann namens William Shakespeare Burger. Der hat sich 1910 seine erste Handpuppe gekauft. Ihr Name war Tommy Baloney. Und weil ihm diese Handpuppe so gut gefallen hat, hat er sich weitere zugelegt. Also wir sprechen von Bauchrednerpuppen.
Groß.
Ja, diese großen.
So, die so sitzen auf dem Schoß.
Die auch so in Horrorfilmen gern mal richtig gruselig sind. Die haben dann bei ihm zu Hause bald so viel Platz beansprucht, dass er ihnen seine Garage überlassen musste.
Okay.
1962 musste er anbauen, um seine weiteren Puppen unterzubringen. Daraus ist das Went Haven Museum in Kentucky entstanden. Es beherbergt heute über 1200 Bauchrednerpuppen, Fotos, Programmhefte und historische Werke.
Haben Bauchrednerpuppen Bauchnäbel?
Mit Fusseln? Das weiß ich nicht. Ich habe noch keine nackt gesehen.
Gott sei Dank.
Das Museum veranstaltet auch jährlich eine Convention, wegen Went Museum. Das ist eine Konferenz, zu der treffen sich dann jährlich bis zu 400 professionelle Bauchredner und schnacken da zusammen mit ihren Puppen, dass es eine rechte Freude ist.
Krass.
Wir packen es in die Shownotes, also die Website, das ist ein absoluter Horrorfilm.
Ich stelle mir es richtig gruselig vor.
Wir sehen so gruselig aus, wie die da alle sitzen und einen angrinsen. Albtraumhaft, sage ich nur.
Also da waren mir die Bauchnäbelfussel.
Ich merke schon, du tendierst wieder mal zum Körperlichen.
Ja.
Keine Sorge.
Oh ja,
habe ich natürlich was dabei. Wir steigen in den Flieger, düsen rüber nach Tasmanien ins Pooseum.
Oh nein.
Und wenn wir Puh sagen, meinen wir Puh.
Oh Gott.
Es zeigt Fäkalien aller Art. Gründerin ist Karen Koch aus Richmond.
Warum muss es eine Frau sein?
Die kommt laut Homepage ursprünglich aus den Bereichen Kunst, Tourismus und Eventmanagement.
Da hat sie schon das viel Scheiße erlebt.
Das ist irgendwann wahrscheinlich mal zu langweilig geworden und hat sich gedacht, was könnte man machen? Dann hat sie einen Bericht über eine kleine Raupe gelesen, die ihre Kacke bis zu 1,5 Meter weit schleudern kann. Du lachst, aber pass auf, wenn
man
das auf
einen... Ich glaube, das kann ich
auch. Nein, warte. Umgerechnet auf einen Mensch mit 1,80 Meter müsstest du 70 Meter weit deine Wurst schmeißen, um dich mit dieser Raupe messen zu können. Ja, ich sehe schon, es fasziniert auch dich. Also hat sie auch begonnen, über tierische Fäkalien zu recherchieren und hat ihr Museum diesem Thema gewidmet.
Nur tierisch?
Nur tierisch.
Gott sei Dank.
Du, aber ich möchte jetzt gerne, weil du so lachst, etwas hier zitieren. Far from presenting toilet humor, we are on a serious mission to educate visitors about the fascinating world of poo. Du hörst, es ist ein sehr seriöses Museum.
Ja.
Diese faszinierende Welt des Poosiums setzt sich zusammen aus den Haufen von tasmanischen Teufeln, Löwen und sogar Dinosauriern.
Ja, das, okay.
Obendrein kann man Informationen über Herkunft und Form der tierischen Fladen, Kugeln, Haufen und sogar Würfeln erfahren.
Faultier.
Wombats.
Ah.
In dem Fall. Also Faultier weiß ich nicht, da müsste ich nochmal genauer nach.
Kann auch der Wombat sein, aber die machen Würfel.
Ja, 80 bis 100 Würfeln.
Wie riecht's in dem Museum?
Nicht schlimm, denn das...
Nicht gut,
ich kann einen Besuch nicht empfehlen. Nein, das ist ja der, wenn man getrocknete Kacke, stinkt ja dann nicht mehr.
Ja.
Ja gut, sagen wir es mal so, ein schöner Scheiß.
Okay.
Okay.
Ich schwitze schon.
Ja, aber jetzt bleiben wir... Nein, lass dich nicht täuschen, wenn ich sage, wir wandern hinüber ins Sackmuseum nach Nieheim. Keine Angst, es geht nicht um Hoden.
Muss ich da einen Eierbecher mitbringen?
Du, Ulrich Pieper stellt in einem ehemaligen Kornhaus über 700 verschiedene Säcke aus. Jute-Säcke, Kotztüten, von verschiedenen Fluggesellschaften, Sandsäcke, Schlafsäcke, Leichensäcke, Filtersäcke aus Kernkraftwerken, Airbags und neben Kartoffelsäcken auch eine ganze Sackflickerwerkstatt, eine Sackdruckerei und Sackausklopfmaschinen. Und jetzt halt dich fest.
Nein,
doch.
Ich will nicht mehr.
Du musst raten, was ist das Prunkstück der Sammlung? Es ist nicht schlimm. Es ist ein Boxsack von Vitali Klitschko.
Gott sei Dank. Ja, den hätte ich auch gern. Den würde ich nehmen.
Dann musst du mal hin nach Nieheim.
Hinboxen. Okay. Was erwartet uns jetzt noch?
Ja, ich befürchte, ich habe das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Und du ahnst es und ich habe es auch fast nur für dich gefunden. Der Isländer Sigurdur Jartarson sammelt... Ja, er sammelt Penisse.
Echt?
300 Stück der verschiedensten Spezies hat er nun schon...
Oh Gott, das ist echt
zusammengetragen.
Gruselig. Das ist das Gruseligste.
Das ist das Phallusmuseum in Reykjavik, Entschuldigung. Und das beherbergt die weltweit größte Sammlung von Penissen. Vom Hamsterschniedel bis zum Blauwal, Pimmel, sogar Abdrücke von prominenten Gemächten sind dabei. Außerdem behauptet das Museum, dass sich in seiner Sammlung auch Penisse von isländischen Sagengestalten wie Elfen, Trollen, Wassermännern und Kelpies befinden. Also die kannst du natürlich nicht sehen, weil... Die sind natürlich unsichtbar,
so,
aber sie sind da.
Gott.
Jetzt mal zum Abschluss eine kleine Peniskunde aus dem Museum.
Danke.
Das größte Exponat und der größte Penis des Planeten hat natürlich der Blauwal. Das Exponat hat 170 Zentimeter, aber das ist nur die Spitze des Blauwalpenis. Das vollständige Organ wäre 5 Meter lang und mehrere 100 Kilogramm schwer.
Okay.
Für das kleinste Exponat... Den Penisknochen eines Hamsters benötigt man eine Lupe. Mit seinen 2 Millimetern ist es genauso winzig wie ein Nazi-Pimmel. Damit übergebe ich an dich.
Ja, ich bin jetzt ganz verheult. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass unser Podcast als explizit gekennzeichnet ist diesmal, weil ich glaube, du hast ungefähr 168 mal Penis gesagt gerade. Aber okay, ja, Hamster, Pimmel. Meine Supersach handelte ja von einer oder von starken jagenden Frauen. Mein Schmankerl der Folge handelt von einer ganz besonderen Frau, nämlich, oh Gott, und ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, aber ich habe mal 2 Varianten vorbereitet für uns hier miteinander. Entweder heißt sie wohl Rachel Ruisch oder sie heißt Rachel Ruisch. Das Ruisch schreibt man R-U-Y-S-C-H. Ja.
Vielleicht heißt es auch Räusch.
Vielleicht. Von der haben mir kürzlich meine Mama und meine Tante erzählt. Und ich bin seitdem äußerst fasziniert. Kurz zum Hintergrund der Dame. Sie hat gelebt von 1664 bis 1750 und war eine niederländische Malerin des goldenen Zeitalters, die für ihre hochdetaillierten und meisterhaften Stillleben von Blumen bekannt ist. Sie gilt als eine der bedeutendsten Blumenmalerinnen ihrer Zeit. Das klingt verrückt. Sie wurde in Den Haag geboren und ist in einer sehr kunst- und wissenschaftsaffinen Familie aufgewachsen.
Ihr Vater war zum Beispiel ein sehr angesehener Anatom und Botaniker und deswegen hatte sie auch ganz früh Zugang zu seltenen Pflanzen und anatomischen Präparaten. Und bereits als Kind hat sie ein sehr großes künstlerisches Talent an den Tag gelegt und ging dann auch in die Lehre bei Willem van Aalst. Das ist ein sehr bekannter Stilllebenmaler. Ja, wahrscheinlich auch ein Däne, wie ich mir denke. Und was so interessant war, dass ihre Werke, obwohl sie eine Frau war, bereits zu ihren Lebzeiten sehr begehrt waren und sehr hohe Preise erzielt haben. Ja, also kaum eine Frau zu dem Zeitpunkt konnte von Malerei oder irgendeiner künstlerischen Tätigkeit leben und sie konnte das. Sie war eine der wenigen erfolgreichen Frauen in der Kunst des 17. Jahrhunderts und hat auch viele KünstlerInnen inspiriert, die da nachgekommen sind. Ja. Und bis heute gelten ihre Werke als Meisterwerke der niederländischen Malerei. Und das ist eine ganz faszinierende Mischung so zwischen Kunst und Wissenschaft. Und sie verwendet unfassbar schöne Farben. Sie hat auch damit zum Beispiel Stillleben entwickelt von Blumen, die nebeneinander dargestellt werden, die aber zum Beispiel eigentlich nie nebeneinander existieren könnten, weil sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen und so weiter. Also es ist total faszinierend. Und warum erzähle ich euch das? Bis zum 16. März, das ist nicht mehr lange, könnt ihr ihre Bilder live bewundern. Und zwar in der Alten Pinakothek in München. Und ich werde da auf jeden Fall hingehen. Ich bin super angefixt. Ich habe mir ein paar Bilder online angeschaut und das ist einfach nur fantastisch. Wenn es da ein Poster gibt oder so, dann werde ich mir da definitiv eins holen, weil das ist genau meine Art von Bildern, die ich cool finde und mir in die Bude hängen würde. Genau, also ab ins Museum, ihr Lieben.
Bin dabei.
Gut. Schmankerl der Folge.
Ich bin fix und fertig, Christian.
Das tut mir total leid, da kann ich mich nur entschuldigen.
Nee, ist schon in Ordnung. Ja, also auf jeden Fall haben wir das Soll des Penissagens für die heutige Folge womöglich annähernd erreicht.
Das auf jeden Fall, ja.
Sollen wir Songs auf unsere Liste sammeln?
Das tut mir so leid, ich muss so lachen jetzt schon.
Wieso? Du hast keinen Pimmel-Song, oder?
Nein.
Okay.
Fast, also nein?
Nein.
So was Ähnliches.
Ja, sag mal.
Soll ich anfangen?
Ja, unbedingt.
Okay. Ich habe einen Song von den Lambrini Girls mitgebracht. Lambrini ist ein birnenmostartiger Schaumwein aus Liverpool. Die Lambrini Girls sind ein Punk-Duo aus dem britischen Brighton.
Cool, da war ich schon mal.
Sehr schön. Also textlich tendieren sie zu so brachialen politischen Botschaften gegen systemische Polizeigewalt, toxische oder überprivilegierte Rich Kids. Das ist manchmal mal so ein bisschen vorhersehbar, aber auch immer irgendwie sehr witzig und sehr oft cool drüber. Und mitgebracht habe ich einen Song, den ich zurzeit sehr oft höre und ich finde den einfach rein vom Sound her cool. Er hat also abgesehen von dieser Punk-Attitüde, er klingt so ein bisschen wie die Ting Tings, hießen die, glaube ich. Und dazu so ein Computersound wie Atari oder Commodore früher.
Ja,
und den Song, den ich meine, der heißt leider Cantology 101. um fairerweise auch jetzt mal den Frauen unter die Gürtellinie zu schleichen. Das Wort ist ja im Deutschen sehr, sehr derbe. Und die hier sagen aber, sie wollen dieses Wort Kant ein bisschen aus dieser Schmuddelecke hören und wollen, dass eben auch queere Menschen und Frauen sich sozusagen das Wort zurückerobern und sagen, hey, wir lassen uns nicht unser Geschlechtsteil als Schimpfwort hier von euch okkupieren. Und deswegen eben Cantology 101. Das ist echt ein sehr, sehr geiler, fröhlicher, gute Laune-Song.
Das klingt sehr gut. Ich muss zugeben, ich habe heute nicht viel Hintergrundinformation tatsächlich zu meinen Songs dabei, aber ich habe mich jetzt mal inspirieren lassen, spontan, und zwar, weil wir heute am Valentinstag aufnehmen. Und es gibt eine Playlist, beziehungsweise ich erstelle immer eine Playlist jedes Jahr mit Songs, die mich besonders beeindrucken oder die ich einfach gerne höre und so weiter. Und da sind aktuell zwei Songs drauf, die mit Liebe ein bisschen was zu tun haben. Und das ist einmal Laser Love von Royal Republic. Also ein sehr cooler Song, der schon fast so einen mystischen Klang-Vibe irgendwie mitbringt. Und das ist einer der Songs, die ich sehr gerne entweder beim Training höre. Also es ist jetzt nicht besonders
pumpend oder so, aber der geht einfach gut dahin. Oder wenn ich ins Training fahre, um mich schon mal so ein bisschen drauf vorzubereiten, sage ich mal. Ja. Mhm. Guter Song. Royal Republic, ja auch eine Band, die hier in Deutschland immer mehr an Beliebtheit erfährt, sage ich
ja,
mal.
Ja, das sind quasi die Vorgesetzten von One Republic.
Kann sein. Nein, um Gottes Willen. Und ja, das ist einfach ein cooler Song. Coole Jungs.
Cool, freue ich mich drauf.
Ja.
Na gut, und das ist übrigens interessant, du sagst Valentinstag.
Ist das nicht richtig?
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Karl Valentin immer gesagt hat, wenn man Valentin gesagt hat, dass er sich bei deinem Vater beschweren wird oder sowas. Aber hey, man weiß es nicht.
Also, naja. Sagst du Veronika oder Veronika? Mhm. Gut.
Froni.
Ja, okay. Schwierig.
Ja. Ich stelle auch meine Blumen in die Vase.
Verstehe ich.
Jedenfalls,
und schreibst ein paar schöne Verse.
Ja, tue ich. Alexandrina meist.
Ach so.
Lassen Sie uns kurz zu meinem zweiten Lied hinüberwechseln.
Ja,
da mache ich es auch ganz kurz, um etwas mitzubringen, das dem Herzen und der Liebe schmeichelt.
Ach so, gut.
Und nichts mehr Anstößiges für heute.
Alles klar.
Und diesmal konnte ich nicht anders und musste Whitney Houston auspacken.
Gut.
Und habe lange überlegt. Man kann ja eigentlich im Grunde jedes
hast
nehmen.
Hast du Karton im Keller, wo es die dann auspackt?
Sie ist da selbst mumifiziert, wohnt sie da unten. Nein, und habe mir gedacht, ich nehme das Lied The Greatest Love of All.
Das ist schön.
Und ich wäre sehr froh, wenn du einfach die Live-Version auf unsere Playlist packen würdest, damit die Leute auch merken, hollala.
Hollala. Aber
ohne Autotune hat die das
die
einfach rumgesungen.
Die war Nudel. Enorm.
Enorm ja, war
richtig
die.
Richtig enorm, die Frau. Jesus. Ja, dann mache ich einen Song von einem hierzulande eher unbekannten Künstler auf diese Playlist. Und zwar den ich auch persönlich kenne. Er ist wohnhaft in Nashville und heißt Chili Monroe. Der war auch an Halloween genau in Bad Aibling und hat da live gespielt und dann noch in Rosenheim. Sehr cooler Typ. Und es gibt einen Song, der heißt Outer Love Again. Und der ist eher so ein Break-up-Song, sag ich mal. Da geht es um die Bewältigung von einer zerbrochenen Liebe, könnte man sagen.
Hast einfach am Valentinstag die Rosen nicht mitgebracht, zack.
Fertig.
Ciao.
Aber es ist einfach, der hat so einen coolen Vibe und ist trotzdem sehr fröhlich. Ja, das gefällt mir.
Gut.
Checkt's mal den Chili aus, unbedingt. Genau, so. Christian, hast du uns noch irgendwas zum Erzählen gerade?
Ich müsste nicht, wir können ruhig auch mal ein bisschen kürzer machen.
Ich glaube,
bevor ich hier wieder ins mehr anderen.
Ich glaube, der Simon wird lachen, weil ich glaube, kürzer ist die Folge nicht als alle anderen.
Verdammt.
Aber schauen wir gleich einmal. Das heißt, ich darf dir heute die Folge 12 von unserem Betthupferl vorlesen.
Ja, ich lehne mich zurück, greife zu meinem Tässchen.
Tag des Milchkaffees, gell? Nicht vergessen. Und schon geht's los ins Betthupferl. Wie zum Geier sollen mir denn solch unangenehme Situationen dabei helfen, die Welt zu retten? Raunt Sebastian wütend in Richtung Kühlschrank. Er sortiert seine Einkäufe routiniert mit schnellen Handgriffen in die Küchenschränke ein. Das Erlebnis in der Metzgerei hallt noch deutlich in ihm nach. Die Blicke der anderen Kunden, die spitzen Bemerkungen der Verkäuferin, sein unkontrolliertes Stammeln, alles spielt sich erneut vor seinem inneren Auge ab. Und jetzt soll das Erleben solcher Peinlichkeiten einen tieferen Sinn haben? Während er daran denkt, steigt ihm die Schamesröte ins Gesicht. Sebastian stöhnt und lehnt sich erschöpft gegen die Arbeitsplatte. Danach war er noch im Supermarkt. Milch, Brot, Eier und was sonst noch so in einem Standardeinkaufswagen einer ganz normalen Familie landet, besorgen. Doch die Angst vor einer weiteren ungewollt peinlichen Situation ließ ihn wie mit Scheuklappen durch den Laden rasen. Ganz normale Familie. Ja, alle bis auf ihn vielleicht. Normal ist das nämlich nicht. Immer noch zweifelt er den Auftrag an, den Snorre ihm übermittelt hat. Angeblich, so hat es ihm sein Plappergeist erzählt, entstammt Sebastian aus einer alten Dynastie, einer Herrscherfamilie, die damals dafür sorgte, dass die Seelenwächter in ihr Bergverlies eingesperrt wurden. So ein Unsinn. Er, Sebastian Aurelius Brettschneider, Erbe einer Herrscherdynastie. Papperlapapp, das ist vollkommener Humbug. Wir sind hier doch nicht in einem Film oder einem Buch. Wir sind hier im Leben, im echten Leben, in Deutschland. Da gibt's sowas nicht. Und jetzt soll ausgerechnet er sich erinnern, wo dieses Verlies ist, damit wir die Seelenwächter rauslassen können und die Geister, die auf dieser Welt ihr Unwesen treiben, hinübergleiten können in irgendein ewiges Licht. Halleluja, was für ein Quatsch. Erinnern an etwas, was ich selbst nicht erlebt habe? Sebastian erschaudert. Snorre hat ganz besondere Methoden angekündigt, damit seine Hirnwindungen auf Hochtouren kommen. Angeblich ist Scham ein ganz bedeutendes Werkzeug dafür, dass Geistesblitze entstehen und vererbte Erinnerungen bei ihren Erben zutage gefördert werden können. Snorre, du elendes Nervengespenst, faucht er und schlägt mit der Faust gegen den Kühlschrank. Ja, bitte? Die freche Stimme dringt aus dem Inneren des Kühlschranks. Sebastian seufzt. Warum machst du das nur mit mir? Weil wir diese Info brauchen. Und nichts bringt vererbte Erinnerungen schneller ans Tageslicht als der heiße Stich der Peinlichkeit. Snorres Stimme klingt belustigt. Bist du bereit für die nächste Runde? Die Kinder kommen ja erst in 2 Stunden aus der Schule, fährt der Plappergeist fort. Sebastian rollt mit den Augen. Nein, nein, nein und nochmal nein. Ach komm schon! In dem Augenblick klingelt es an der Haustür. Das kann nur der Postbote sein, denkt Sebastian und läuft mit schnellen Schritten aus der Küche zum Flur zur Tür. Und in dem Moment, indem er diese schwungvoll öffnen will, geht sie wie von Geisterhand von selbst auf und knallt ihm hart gegen den Kopf. Autsch! Verdammt! Sebastian taumelt einen Schritt zurück und hält sich die Stirn. Warst du das? Schimpft er. Also bitte, warum sollte ich sowas tun? Der Postbote steht verdattert vor der Tür, hält ein Paket in der Hand und mustert Sebastian, der sich immer noch die Stirn reibt, auf der nun eine dicke rote Beule prangt. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ja. Sebastian reißt sich zusammen, schnappt das Paket und versucht souverän zu wirken. Tolle Türe heute, nicht wahr? Sicher? Der Postbote zieht eine Augenbraue hoch. Sie müssten hier noch unterschreiben. Sebastian nimmt den kleinen verkabelten Stift entgegen und setzt ihn am Touchpad an, das ihm der Postbote unter die Nase hält. Doch anstatt seinen Namen zu schreiben, malt er, wie von Plappergeisterhand, nur viele kleine Herzchen auf das Gerät. Nun wandert auch die zweite Augenbraue des Postboten nach oben. Stille. Okay, das war neu, murmelt der Postbote und mustert das Kunstwerk auf dem Touchpad. Tut mir leid, schönes Wetter noch für Sie. Sebastian schließt die Tür. Mein Gott, wenn das so weitergeht, bin ich verloren.
Betthupferl.
Sehr schön. Ich muss mich immer so zusammenreißen.
Ich auch.
Ja, ich hoffe, ihr da draußen auch, beziehungsweise ihr müsst es gar nicht.
Ihr müsst es gar nicht, ihr könnt laut loslachen. Ich versuche mich auch immer zusammenzureißen und nicht auf dich zu reagieren.
Ich kann mich beim nächsten Mal umdrehen.
Nee, alles gut. Ja, das war's auch schon wieder. Mensch.
Mensch, sind schon wieder 4 Stunden rum.
Tatsächlich. Sind schon wieder 4,5 Stunden rum, 83.000 Mal Penis gesagt. Oh. Möchtest du jetzt noch meine Matchbox-Autosammlung sehen?
Alles gut. Hinweis, wie immer, am Ende. Hey, abonniert diesen Podcast. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung und meldet euch mit Themen, Wünschen und Feedback gerne per E-Mail an podcast@himmelblau.com bei uns. Auf Wiederhören.
Ciao, ihr Diddelmäuschen.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.